Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören Gottes Wort aus dem 2. Timotheusbrief aus dem 4. Kapitel. Der Apostel Paulus schreibt: So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Denn ich werde schon geopfert, und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebhaben. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wir befinden uns ja mitten in der Predigtreihe zur Liturgie, und wenn wir eine Folie weitergehen auf der Leinwand, Matthias, dann können wir auch anschauen, wo wir gerade sind. Beim letzten Gottesdienst hatten wir uns beschäftigt mit der Schriftlesung, dem Halleluja und dem Glaubensbekenntnis, und heute gehen wir weiter in dieser Predigt mit dem Predigtlied, der Predigt selbst und dem abschließenden Friedensgruß. Wenn jetzt aufgeklärte Protestanten oder auch vielleicht so manche Pietisten unter uns meinen, ja, endlich mit der Predigt bekäme man jetzt den Höhepunkt des Gottesdienstes zum Erleben, dann ist das nur eine Teilwahrheit. Ebenso ist es auch nur eine begrenzte Sichtweise, wenn Katholiken meinen, die Eucharistie, also das heilige Abendmahl, wäre der Höhepunkt eines jeden Gottesdienstes. Aus diesen beiden Denkmustern resultieren ja dann auch die gegenseitigen Vorwürfe, die man sich macht. Die Katholiken sagen ja so Land auf, Land ab. Die Protestanten, naja, die können mit den Sakramenten gar nicht umgehen. Was die machen, das ist nichts Gescheites. Und die Protestanten auf der anderen Seite halten den Katholiken vor, ihr wisst ja gar nicht, was eine richtige Predigt sei. Es gilt, liebe Gemeinde, hier an diesem Punkt zu begreifen, dass jeder christliche Gottesdienst nämlich zwei Höhepunkte hat, nämlich Verkündigung und Abendmahl, also Predigt und Sakrament. Und diese beiden Teile, die stehen dann auch nicht gegeneinander, sondern die beiden Teile, die sind aufeinander bezogen. Und diese beiden Teile, sie haben einen gemeinsamen Ursprung, einen gemeinsamen Inhalt und ein gemeinsames Ziel, Jesus Christus. Und nach Apostelgeschichte 2, Vers 42 und Kapitel 20, Vers 7, gehören beide Teile, Verkündigung und Sakrament, in jeden Sonntagsgottesdienst. Aber der Reihe nach, liebe Gemeinde, zu dieser Verkündigung, zum Predigtteil, da wird herkömmlicherweise übergeleitet mit dem Lied vor der Predigt. Und dieses Lied vor der Predigt, es öffnet bereits den Inhalt, den die Predigt dann haben wird. Und während der letzten Strophe eines solchen Liedes geht dann der Verkündiger auf die Kanzel, um sich im Gebet auf die Predigt vorzubereiten. Am besten tut man das auf Knien. Ich weiß noch sehr schön, im Schweigen auf meiner Kanzel, da gab es unten noch so eine kleine Kniebank. Da konnte man sich niederknien, um sich im Gebet vorzubereiten auf die Predigt. Warum? weil sich der Prediger unter Gottes Wort zu beugen hat. Denn allein diesem Wort, dem Wort Gottes, ist jeder Prediger verpflichtet. Und dieses hat er quasi wie ein Herold den Menschen zu verkündigen. Gemäß 2. Korinther 5, Vers 20 sagt uns der Apostel Paulus, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Das ist unser Auftrag. Und diese Botschaft, liebe Gemeinde, diese Botschaft in Gesetz und Evangelium, die kann man nur dann in rechter Weise verkündigen, wenn das geschieht unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und diese Leitung des Heiligen Geistes ist schon zu Hause notwendig beim Nachdenken über die Predigt, beim Schreiben der Predigt am Schreibtisch zu Hause im Büro. Und das gilt dann erst recht auch für das Halten der Predigt. So geschieht also die Verkündigung zwar durch einen Menschen, aber die Predigt ist ja gesprochenes Gotteswort, gepredigtes Gotteswort. Und in ähnlicher Weise gilt das auch für Sie als Gottesdienst, als Predigthörer. Dieses Gotteswort, das wird dann im Gottesdienst in Ihre persönliche Situation hineingesprochen. Und auch das richtige Verstehen, das richtige Hören und auch das Gehorchen bei Ihnen ist auch nicht Ihr eigenes Werk, sondern ist auch ein Werk des Heiligen Geistes. Es geschieht alles durch ihn, den Heiligen Geist, aber eben nicht ohne uns Menschen. Weil die Predigt eben Gottes Wort verkündigt und diese Verkündigung eben durch das Herz, den Verstand und den Mund eines Menschen, deshalb ist jede einzelne Predigt immer auch ein Wagnis. Und deshalb braucht jede Predigt auch einen festen Rahmen. Sie braucht zum einen die Liturgie in diesen Inhalt, in diesen Heilsinhalt, ist die Predigt mit eingebunden. Und die Predigt braucht als zweites das Bekenntnis der christlichen Kirche. Die Predigt ist auch an das Bekenntnis immer gebunden. Und an diesem Bekenntnis ist jede Predigt auch zu messen und gegebenenfalls auch zu korrigieren. Und Sie als Gemeinde, ihr seid damit gemeint, als Gemeinschaft der Heiligen, ihr habt in jeder Predigt den Auftrag, das, was von der Kanzel gelehrt und verkündigt wird, an der Heiligen Schrift zu überprüfen und es dann auch mit zu verantworten, wenn ihr am Ende der Predigt euer Amen dazu sprecht. Wer sind aber die Hörer? Das ist eine ganz wichtige Fragestellung, liebe Gemeinde. Bei den Hörern gibt es nämlich zwei Kategorien. Und sich über diese Frage bewusst zu werden, ist auch ganz entscheidend für die Art der Predigt. So gibt es auf der einen Seite die evangelistische Verkündigung. Diese Verkündigung richtet sich an die Weltmenschen, also an Menschen, die Jesus Christus noch nicht als ihren Herrn und Heiland angenommen haben. Eine solche Verkündigung, eine evangelistische Verkündigung, das können wir alle überall jederzeit tun, an jedem Orte. Das kann überall geschehen. Die andere Kategorie, das ist die Predigt an die Gemeinde. Die Predigt also an die Versammlung der Heiligen. Und diese Versammlung der Heiligen trifft sich eben insbesondere am Sonntagmorgen, am Tag der Auferstehung unseres Herrn. Und solche Predigten an die Gemeinschaft der Heiligen, solche Predigten sollen eben erbaulich, glaubensstärkend, tröstend, ermahnend, lehrreich und wegweisend sein. Sie sollen jedem Einzelnen von euch dienen für sein eigenes Christenleben, aber sie sollen auch dienen für die ganze Gemeinde und den Auftrag, den die Gemeinde auszuführen hat. Ein solcher Gemeindegottesdienst am Sonntagmorgen, das ist auch keine heimliche Veranstaltung. Hier wird keine Geheimniskrämerei betrieben. Es ist keine geschlossene Gesellschaft, wie so bei manchen Sekten. Sondern solange wir hier in unserem Land, in Deutschland, das Evangelium frei verkündigen können, sind die Kirchentüren für jeden Hörer offen. Gerne dürfen wir auch Nichtchristen mitbringen, einladen sie willkommen heißen im Gottesdienst. Und deshalb darf auch jede Predigt, auch die Predigt an der Gemeinde, evangelistische Bausteine enthalten. Sie darf den Menschen ansprechen auf seine Entscheidung für Jesus Christus. Sie darf ihn herausfordern, sein Leben zu verändern und Jesus Christus anzubefehlen. Aber all das ist in einer Predigt an die Gemeinde nicht das Eigentliche. Wer dennoch den Gottesdienst am Sonntagmorgen ausrichtet, in erster Linie an Nichtchristen, der verwechselt etwas. Der verwechselt nämlich die Gemeinschaft der Heiligen mit Evangelisation. Und wenn wir das verwechseln am Sonntagmorgen, dann vernachlässigen wir die Gemeinde, nämlich die Gemeinschaft der Gläubigen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir uns als Gemeinschaft der Heiligen Sonntag für Sonntag miteinander versammeln. Und wenn Sie den Kirchenbau anschauen, hier in Merzheim, aber auch an den allermeisten Kirchen, so stellen Sie fest, dass die Kanzel und der Taufstein am Übergang zum Altarraum stehen. Und das hat auch seinen Grund. Das ist quasi eine Schwelle, die zu überschreiten ist, wenn man sich zum Altar bewegt. In der Gemeinde, im Gemeindeschiff, kann jeder sitzen und die Predigt hören. Aber nur wer das annimmt, wer glaubt und getauft ist, der ist dann im Anschluss auch geladen, nach vorne zu kommen an den Tisch des Herrn und Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus zu empfangen und zu schmecken. Bevor ein Pastor auf der Kanzel aber zur eigentlichen Predigt kommt, liebe Gemeinde, geschieht vorher noch ein Kanzelgruß. Bei diesem Kanzelgruß grüße ich euch nicht als Privatperson, sondern ich grüße im Namen des dreieinigen Gottes. Es gibt verschiedene Grußformeln, die man dafür nutzen kann. Sehr schön, die aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 13, dort heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und da die Gemeinde ja in der Regel aus höflichen Menschen besteht und geistlich auch das Tun ihres Pastors mit zu verantworten hat, grüßt die Gemeinde danach auch fröhlich zurück. Sie sagt das aber nicht mit Amen, sondern mit und auch mit dir. Und damit schließt sie ihren Pastor auch mit ein in das ganze Geschehen der Gemeinde. Danach kommt dann die Lesung des jeweiligen Bibelabschnittes, der die Grundlage zur Predigt bildet. Und auch hier haben wir zu bedenken, da gibt es auch zwei Hauptvarianten, wie ein Pfarrer überhaupt zu seinem Predigttext kommt für einen Sonntagmorgen. Bei der einen Variante orientiert man sich am Kirchenjahr. Und wenn man das tut, so durchläuft man also innerhalb eines ganzen Jahres die gesamte Heilsgeschichte Gottes, angefangen von der Schöpfung, über all das Tun und Wirken unseres Herrn Jesus Christus, bis hin zur Vollendung, wie sie vor allem im Buch der Offenbarung geschrieben steht. Und wenn man so die Texte eben auswählt oder diese Schriftreihen, die es dazu gibt, benutzt, so kann man auch die ganzen Fest- und Feiertage unseres Christseins in entsprechender Weise würdigen und feiern. Weihnachten, Ostern, Pfingsten und all die anderen, Sie wissen das. Die andere Variante, das tun auch viele Gemeinden, die haben eine fortlaufende, abschnittsweise Behandlung von ganzen biblischen Büchern oder Abschnitten daraus. Das hat auch einen großen Vorteil, wenn man das tut, denn dann lernt die Gemeinde die Zusammenhänge der Heiligen Schrift gut zu verstehen. Und es gibt auch manche Gemeinden, die kombinieren diese beiden Möglichkeiten, wie man zum Predigttext eines Sonntages kommt. Was allerdings nicht geht, liebe Gemeinde, aber auch leider häufig vorkommt: Wir predigen von den Kanzeln keine Themen. Wir predigen auch keine Anlässe. Wir predigen auch nicht die Weisheiten dieser Welt und wir predigen auch keine Gesangbuchlieder, auch nicht die richtig guten. Warum nicht? Weil allein Gottes Wort in der Heiligen Schrift die Verheißung Gottes hat, nämlich die Verheißung, dass dieses Wort niemals leer zurückkommt, sondern dass dieses Wort Gottes wirkt, was es verspricht. So hat es uns der Prophet Jesaja nämlich gesagt. Und dieses Wort Gottes, das gesprochen und verkündet wird, das ist kein toter Buchstabe zwischen zwei Pappdeckeln, sondern das ist das lebendige Evangelium, nämlich unser Herr Jesus Christus. Und weil das so ist, liebe Gemeinde, lesen wir die ganze Heilige Schrift immer von Jesus Christus her, auch schon im Alten Testament. Und lesen auch die ganze Schrift immer auf Jesus Christus hin. Er ist der Mittelpunkt und das Zentrum alles Bibellesens und alles Predigens. Nach der Verlesung von Gottes Wort kommt dann die Kanzelbitte. Das hängt damit zusammen, die ist wichtig, weil alles Wirken eben an Gott selbst gelegen ist. Es liegt nicht an unserem menschlichen Tun, so gut es sein mag, aber unser menschliches Tun kann keine Früchte hervorbringen, sondern das kann allein der Heilige Geist. Und deshalb die Kanzelbitte. Wir befehlen das Predigen Gott selbst an. Das können wir sehr schön tun mit einem Vers aus Johannes 17, aus dem sogenannten hohenpriesterlichen Gebet Jesu für seine Jünger. Dort heißt es: Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und hierauf antwortet die Gemeinde mit Amen. Soweit also unsere Einlassung heute Morgen zur Liturgie, zu diesem Verkündigungsteil. Und Sie merken es, liebe Gemeinde, wir sind jetzt bei der eigentlichen Predigt für heute Morgen angekommen. Aber Sie brauchen nicht ins Schwitzen zu geraten. Wir haben schon eine große Zeitstrecke hinter uns. Das, was jetzt kommt, ist keine Predigt, das ist nochmal von 40 Minuten, sondern das ist etwas kürzer wie sonst. In unserem heutigen Bibelwort, das ich vorhin verlesen habe, wir haben es auch wieder auf der Leinwand, Sie können auch gerne das mitverfolgen. Da ermahnt der Apostel Paulus seinen treuen Mitarbeiter Timotheus. Er ermahnt ihn nämlich zu predigen. Und diese Ermahnung, sie gilt allen Verkündigern bis zum heutigen Tag. Und auch für die Gemeinden ist das ganz relevant und wichtig, weil die Gemeinde nämlich, ich habe es vorhin schon gesagt, die Verkündigung ihres Hirten mitzutragen hat und mitträgt. Der Apostel Paulus schreibt diese Zeilen, als er im Gefängnis in Rom saß, ungefähr die Jahre 64 bis 67 nach Christi Geburt. Und dieser Brief, der zweite Timotheusbrief, ist der letzte Brief, den der Apostel geschrieben hat, zumindest den letzten, den wir zur Verfügung haben. Und Paulus hat in dieser Situation seinen eigenen Märtyrertod bereits ganz realistisch vor Augen. Er weiß, dass er für das Evangelium seines Herrn bald sterben wird. Und jetzt sieht der Apostel in einer prophetischen Schau, wie in seinen vielen Gemeinden der Ungehorsam, die Verderbtheit und die Verführung in die Gemeinde Jesu eindringt. Und er gibt in diesem zweiten Timotheusbrief deshalb Anweisungen. Er gibt Anweisungen zum treuen Dienst für treue Diener. Wir spüren, wie schnell nach der Gründung der ersten Gemeinden sich in diesen lebendigen Gemeinden, wo Gott so fest gewirkt hat, auf einmal auch ihr Lehren breit machen wollen. Es werden einfach neue Glaubenslehren dazu erfunden, dazu gemacht. Man geht also über das, was Gott durch Jesus Christus uns selbst sagt, einfach hinaus. Man macht ein Mehr, man sattelt noch was obendrauf. Oder man fängt an, etwas von diesem Evangelium wegzunehmen. Man löst gewisse Dinge einfach auf, weil sie nicht gut ankommen. Und der Gemeinde damals im ersten Jahrhundert stellt sich haargenau die gleiche Frage, die auch uns heute als Gemeinde Jesu immer wieder umtreibt. Wie sollen und wie können wir dieses Evangelium in dieser Welt leben? Können und dürfen wir uns an die Welt anpassen? Was ist unser Auftrag, den wir von Gott bekommen haben? Eins ist klar, liebe Gemeinde. Als Gemeinde Jesu haben wir nicht den Auftrag bekommen, uns abzuschotten von der Welt. Gott hat nicht ein Kloster gründen wollen, wo große Mauern und große Türen alles versperren und drin sind die Guten, draußen sind die Bösen. So schwarz-weiß hat Gott es nie gedacht. Sondern Gott ist in Jesus Christus mitten in die Welt, wie sie war, und ist hineingekommen. Und deshalb haben auch wir als Christen, als christliche Gemeinde, den Auftrag, mitten in dieser Welt, mitten unter den Menschen zu wirken. Mache zu Jüngern alle Völker. Das ist der Auftrag, den wir bekommen haben. Und wenn wir so in diese Welt hineinwirken, wenn wir also zu den Menschen gehen, wenn wir mitten in dieser Welt unser Christsein leben, dann besteht allerdings immer wieder für die Gemeinde die Gefahr, dass sie sich bewusst oder unbewusst schnell irgendwo anpasst. Dass man das Denken der Welt, das Verhalten der Welt, die Wertmaßstäbe der Welt übernimmt in die Gemeinde. Oder dass man sogar fremden Götzen oder Göttern nachläuft. Und genau davor warnt der Apostel Paulus seine Gemeinden. Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus: Darum schafft den alten Sauerteig weg, auf dass ihr ein neuer Teig seid, weil ihr ja ungesäuert seid. Mit dem ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Wir werden also vom Apostel Paulus hier bestärkt, liebe Gemeinde. Wir werden bestärkt, ermahnt, belehrt, ermutigt, am Evangelium treu dran zu bleiben. Das rettende, heilende Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, darum geht es. Und hier in unserem Brief bezeichnet genau das Paulus als eine heilsame Lehre. Was ein wunderbares Wort. Das Evangelium ist eine heilsame Lehre. Allein was Gottes Wort ist, allein das, was uns in der Heiligen Schrift der Bibel überliefert ist, allein das ist unser Maßstab. Allein das ist für uns Menschen, für jeden Einzelnen, aber uns als Gemeinde insgesamt heilsam. Eben nicht die Philosophien dieser Welt, nicht die Fabeln und die Mächte, nein, keine esoterischen, keine postmodernen Lehren. Das Problem ist nur, dass viele Menschen aber genau auf solche Lehren abfahren. Auf das, was gerade modern und in ist, was manchmal so süß klingend herüberkommt, darauf richten sich die Menschen gerne aus. Danach jucken ihnen die Ohren, so hat es Paulus formuliert. Denn Paulus sah, dass sich die Gemeinden angefangen haben, abzuwenden von Christus hin zu neuen Lehren und neuen Lehrern. Und hier haben wir dann ein Problem, liebe Gemeinde. Ein Problem entsteht immer dann, wenn die Gemeinde Jesu anfängt, bei dieser heilsamen Lehre, die wir von Gott bekommen haben, kleine Kompromisse zu machen. Kompromisse zu machen, um in der Welt und bei den Menschen gut anzukommen und gut dazustehen. Oder um einzelnen Menschen nicht auf den Schlips zu treten. Die Gefahr ist, dass die Gemeinde eben wieder auf den breiten Weg tritt, statt auf dem schmalen Weg zu bleiben. Ein wenig Sauerteig verdirbt den ganzen Teig. Und deshalb muss an diesem Punkt eine klare Entscheidung immer wieder gefällt werden. Deshalb müssen in der Gemeinde immer wieder auch Scheidungen vonstatten gehen. Wer nicht umkehrt von falscher Lehre, wer den Willen und das Gebot Gottes auflösen will, wer Sünde nicht mehr böse, sondern gut nennt, der muss aus der Gemeinde Jesu entfernt werden. Das sind notwendige Scheidungen, damit die Gemeinde Gottes erhalten bleibt. Die Versammlung der Heiligen, die Gemeinde Jesu, ja, sie trägt jeden einzelnen Sünder. Und das sind wir alle, wie wir hier sitzen und stehen. Diese Gemeinschaft der Heiligen trägt und erträgt uns alle. Aber sie macht keine gemeinsame Sache mit der Sünde. Denn Christus ist ja für den Sünder gestorben, um ihn von der Sünde zu trennen. Christus hasst die Sünde, aber er gibt sein Leben hin für die Erlösung von vielen, für die Erlösung von uns Menschen. Und das tut er aus lauter Liebe und Barmherzigkeit. Die Gefahr ist also immer wieder für die Gemeinde, dass sie anfängt, kleine Kompromisse und Anpassungen zu vollziehen. Und sie tut das oft auch manchmal in der Meinung, das Richtige zu tun. Aber Paulus sieht im Heiligen Geiste, wie die Gemeinde so schnell in eine Schieflage gerät. Und eine Schieflage, wenn die nur ein wenig passiert, dann kommt auf einmal alles ins Rutschen. Die Gemeindeglieder kommen ins Schwanken, die werden verunsichert. Und es kommt eine große Unordnung in die Gemeinde hinein. Und die Menschen in der Gemeinde fangen an, sich zu streiten und die Gemeinde zu zerstören. Die Weisung von Paulus an seinen geliebten Mitarbeiter Timotheus ist klar und deutlich. Er sagt, predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre, du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Liebe Glaubensgeschwister, das trifft nicht nur den Timotheus, das trifft ganz genauso auf uns alle und unsere Situation zu. Auch wir haben als Gemeinde Jesu uns ja nicht nur mit den Göttern und Lehren draußen in der Welt auseinanderzusetzen, sondern wir haben uns auch auseinanderzusetzen mit den Verführungen von innen. Also von der Verführung, die innerhalb der Gemeinden und Kirchen vonstatten geht. Und unser postmodernes Zeitalter, und wir sind alle Kinder dieser Zeit, unser postmodernes Zeitalter, es kennt ja keine absolute Wahrheit mehr. Es will auch keine Wahrheit mehr kennen, sondern die Parole heißt, jeder solle nach seiner eigenen Wahrheit leben. Wahrheit ist also kein Faktum mehr, sondern das, was ein jeder Mensch für sich selber gerade fühlt. Eine Gemeinde, die sich darauf einlässt, die sich daran anpasst, die droht zu verflachen und einem falschen Evangelium nachzueifern. Denn immer dann, wenn menschliche Meinungen sich über Gottes Wort erheben, dann passiert entweder ein starker Glaubensabfall oder aber ein charismatisches Schwärmertum. Das sind immer die Folgen, wenn man nicht nüchtern am Wort Gottes bleibt. Abfall vom Glauben oder zu meinen, man müsste Gottes Wort und die Lehre alles neu erfinden und kommt in ein Schwärmen hin, in einen Schwarmgeist, der genauso weit weg ist von Gottes Wort wie der Abfall. Was heißt das für uns, liebe Glaubensgeschwister? Zunächst einmal heißt das, dass wir an der heilsamen Lehre festzuhalten haben, dass wir dranbleiben müssen, dass wir dieses Wort Gottes zu studieren haben, dass wir es ins Herz aufnehmen sollen, dass wir es lieben sollen und dass wir es voller Freude verkündigen. Dazu ermahnt uns der Apostel Paulus und ermahnt uns vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten, die Lebenden und die Toten. Und dann schreibt Paulus noch weiter, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Also alles, was den Himmel ausmacht, steht hinter diesem Auftrag. Der komplette Himmel, das Reich Gottes steht hinter diesem Tun. Das ist doch gewaltig, mit was uns Paulus hier, aufträgt, was er uns sagt, was wir zu tun haben beim Predigen. Das ist allerdings nichts Neues, was Paulus hier sagt. Das alles fängt bereits an bei den 10 Geboten. Im ersten Gebot hat es Gott dem Mose schon klar gesagt. Und dieses erste Gebot, es ist die Grundlage all unseres Tuns, nämlich es ist die Grundlage unserer Gottesbeziehung. Und Gott sagt selbst unmissverständlich, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das heißt, wir dürfen an diesem Wort Gottes auch nichts dazu erfinden, nichts wegnehmen. Er allein ist der Gott. Wir sollen keine Nebengötter und Nebenschauplätze aufbauen. Und genau das ist das Problem sowohl des Volkes Israels damals als auch der Gemeinde Jesu heute, dass es da einen gibt, der die Menschen und die Gemeinde nämlich trennen will von dem lebendigen Gott. Ich rede vom Widersacher Gottes, dem Satan. Der hat nämlich nur ein einziges Ziel, uns gottmatig zu machen. Irgendetwas dazwischen zu stellen, was unsere heile Beziehung zum lebendigen Gott beschädigt oder verhindert. Und dazu fährt der Widersacher Gottes alles auf, was ihm zur Verfügung steht. Fremde Götter, Götzen, Philosophien, materielle Dinge, Macht, Ansehen, Geld und Sex. Der Teufel will die Begierde von uns Menschen, die in uns allen schlummert, die will er ausnutzen und in Widerstand zum lebendigen Gott bringen und uns so von ihm trennen. Und deshalb ist es immer wieder ein Bekenntnis, was gilt, Gott der Schöpfer, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs oder die Götter dieser Welt? Jesus Christus, der Sohn Gottes oder all die falschen Messiasse, die immer wieder auftreten? Was gilt, die Wahrheit des Opfertodes Jesu am Kreuz oder all die falschen Weisheiten und Heilsversprechungen, die Menschen immer wieder vom Stapel lassen? Und all das steht miteinander in einer Auseinandersetzung, in einem Kampf. Und zwar einem Kampf in dieser sichtbaren Welt, in der wir leben, aber auch in einer unsichtbaren Welt, die uns alle umfängt. Und auch dieser Kampf ist nichts Neues, liebe Gemeinde. Das gilt seit jeher. Bereits die alttestamentlichen Propheten, die sind ja ausgegrenzt und verfolgt worden, weil sie dieses Wort Gottes auszurichten hatten, weil sie dieses Wort Gottes in das Volk Israel hineinsprechen mussten. Jesaja, wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern, die den Herrn verlassen, die abgefallen sind. Ihr könnt euch vorstellen, dass der keine Begeisterungsstürme bei den Menschen hervorgerufen hat mit dieser Botschaft. Aber diese Botschaft war notwendig, weil Gott sein Volk liebt bis zum heutigen Tage und alles tun will, dass dieses Volk bei ihm bleibt. Und deshalb hatten die Propheten so glasklar und so knallhart diese Botschaft auszurichten. Wehe dem sündigen Volk, dem boshaften Geschlecht, die abgefallen sind. Ihr merkt, das gab es schon alles damals, lange Jahre, Jahrhunderte, bevor Christus kam. Und dann die Apostel von Jesu, die in einer besonderen Weise beauftragt waren, Dienst zu tun, die in diese Welt gestellt wurden, um das Heil unseres Christus weiterzusagen und die sich zu Christus bekannt haben vor den Menschen im ersten Jahrhundert. In keinem anderen ist das Heil, haben die Apostel gesagt. In keinem anderen ist das Heil, auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Für die war ganz glasklar, sie haben nur eins zu verkündigen, Jesus Christus, das lebendige Wort Gottes. Und das steht, und das haben sie auszurichten, auch vor den römischen Kaisern. Und Jesus wusste, in was für einen Auftrag er seine Apostel und Jünger gestellt hatte. Wir haben es vorhin in der Schriftlesung Johannes 15 gehört. Jesus sagt zu ihnen in der Vorbereitung also, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von dieser Welt, so hättet die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wir dürfen, liebe Glaubensgeschwister, froh und dankbar sein, dass wir seit einigen Jahrzehnten hier in Europa in Frieden und Freiheit leben dürfen und somit auch Glaubensfreiheit haben. Aber Gewitterwolken ziehen längst auf. Mitten in unserem Volk wird die Einzigartigkeit Gottes seit langem bestritten. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, geboren von der Jungfrau Maria, zu uns gekommen, um uns zu erlösen am Kreuz. Diese Glaubenswahrheit wird auch in den Kirchen längst bestritten. Sein rettendes Evangelium für die Menschen, es wird immer wieder zu einer Nichtigkeit gemacht. Und das ist nichts Überraschendes, denn dieser Widersacher Gottes, Er weiß nämlich ganz genau, was für eine Wirkkraft das Wort Gottes hat, insbesondere das Wort vom Kreuz. Und deshalb ist der Angriff von Satan immer wieder auf dieses Kreuz, auf dieses Heilsgeschehen Jesu Christi, was er für uns damals auf Golgatha erwirkt hat. Und der Widersacher versucht, die Nachfolger Jesu bis zum heutigen Tag mundtot zu machen. Und wir wissen es, liebe Glaubensgeschwister, dass wir dieses Evangelium in Freiheit verkündigen können, dass es weder in der 2000-jährigen Kirchengeschichte normal gewesen, noch ist es heutzutage global gedacht normal. An wie vielen Enden dieser Erde gehen Menschen allein deswegen ins Gefängnis oder in den Tod, weil sie allein eine Bibel besitzen oder andere Menschen zum Gottesdienst einladen? Es geht uns also alle an. Es geht uns alle an, die wir auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft sind. In Römer 6 sagt Paulus, ihr seid in den Tod des Christus hineingetauft. Was heißt das? Das hat mindestens zwei Punkte. Erstens, unser alter sündiger Mensch ist am Kreuz mit hingerichtet worden. Unser Leib der Sünde ist am Kreuz mit vernichtet worden. Und wir sind dann durch die Wiedergeburt aus Wasser und Geist zu einem neuen Menschen, zu einem neuen Leben auferstanden. Das ist das eine. Wir haben bereits in Christus ein neues Leben, auch wenn wir immer noch in diesem alten Leibe stecken. Und das zweite, was Paulus uns in Römer 6 sagt, wer in den Tod des Christus hineingetauft ist, der ist auch mit hineingestellt in das Leiden unseres Herrn. Wer also Ja zu Christus sagt, zu seiner heilsamen Lehre, wer sich zu ihm bekennt, wer ihm nachfolgt, der stellt sich auch mit hinein in das Leid, das auch ihn selbst am eigenen Körper treffen kann, um seines Namens willen, um das Willen unseres Herrn Jesus Christus. Und dieses Leid sollen wir willig annehmen und ertragen. Ich befürchte, liebe Glaubensgeschwister, das alles haben wir zumindest in den letzten 70, 75 Jahren vollkommen verlernt. Die Christen zur Zeit der Nazis, ich meine die bekennenden Christen, nicht die deutschen Christen, die bekennenden Christen, die wussten noch, was es bedeutet hat, sich zu Jesus Christus und seiner Gemeinde zu stellen. Aber ich befürchte, wir haben das inzwischen ziemlich stark verlernt. Und diese Sichtweise, sich in das Leiden Jesu Christi mit hineinzustellen, das widerspricht ja auch dem Zeitgeistdenken, das widerspricht dem Denken des postmodernen Menschen. Der Mensch heute will Anerkennung, Ansehen, Harmonie, er will das Glück dieser Welt, am besten heute und immer und überall. Aber das ist nicht die Verheißung an uns Christenmenschen. Wir sind in die Nachfolge Jesu hineingerufen. Der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief im vierten Kapitel, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Und der Apostel Petrus hat das nicht in einer himmelhochjauchzenden Stunde geschrieben, so locker flockig einfach aufs Papier. Nein, der Apostel Petrus hatte das in dieser Situation selbst zu durchleiten. Es heißt, nach dem Pfingstfest, als der Hohe Rat versammelt war in Jerusalem, dass er die Aposteln geißeln ließ und gebot ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden, und dann ließen sie die Apostel gehen. Und dann schreibt Lukas weiter in der Apostelgeschichte, sie aber, die Apostel, gingen fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden, und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen, das Evangelium von Jesus Christus. Das ist nichts anderes, als was Paulus hier zu Timotheus schreibt. Predige. Das ist unser Auftrag. Und liebe Gemeinde, keiner von uns wünscht sich doch solche Feuerproben, die Petrus hier beschrieben hat. Keiner von uns wünscht sich selbst oder einem anderen Gemeindeglied solche Leiden. Wer wären wir? Und wir sollen diese Feuerproben und Leiden auch nicht leichtfertig provozieren. Aber wenn sie auf uns zukommen, wenn sie kommen, wegen unseres Bekennens zu Jesus Christus, sind wir dann fröhlich dabei? Empfinden wir dann Freude, wegen unseres Glaubens auch Spott und Nachteile zu erfahren? Wie gesagt, ich glaube, dass wir Christen hier im Westen an diesem Punkt noch viel zu lernen haben. Und das können wir nicht nur an den Aposteln, das können wir auch an unseren Glaubensgeschwistern im Osten und im Süden dieser Welt. Weite Teile unserer Bevölkerung und der Gemeinde Jesu hier bei uns, weite Teile befinden sich hingegen in einem Tiefschlaf. Macht eure Augen auf und werdet wach. Wachet. Seid beharrlich im Gebet und wachet in ihm mit Danksagung, sagt Paulus im Kolosserbrief. Und wir dürfen in all dem uns dann auch trösten lassen. Wir dürfen uns freuen und trösten lassen mit dem Wort, das Paulus dann an Timotheus anschließt. Mit einem Wort, wo er dem Timotheus, diesem jungen Mitarbeiter, Mut macht und ihm Orientierung gibt. Wie gesagt, Paulus hat seinen eigenen Hinrichtungstod längst vor Augen. Aber er hat auch vor Augen das Ziel, wo er hingehen wird in die Herrlichkeit Gottes. Diese Herrlichkeit, die jedem Christenmenschen verheißen ist. Und in diesem Blick schreibt der Apostel an Timotheus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Also zusammengefasst diese Predigt, habt ihr die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus lieb und steht ihr zu ihm. Amen.